Der Predigttext für diesen Reformationstag ist vielleicht ungewöhnlich gewählt aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 62, aber das habe nicht ich gewählt, sondern die Kirche hat diesen Text gewählt. Und vielleicht ja auch mit Bedacht, ein Text, der an Jerusalem, an das ja von Feinden zerstörte Jerusalem anknüpft. Und wenn gerade in diesem Lied von der Erneuerung der Kirche die Rede war, dann eben darf man das vor Augen haben, was damals die Israeliten, nachdem eben ja die babylonischen Heere Jerusalem geschleift hatten, vor Augen hatten, ein Jerusalem am Boden. Und die große Hoffnung war, kann es denn eine Zukunft für Jerusalem geben? Und da eben knüpft der Prophet Jesaja an, und ich lese uns aus Kapitel 62 die Verse 6 und 7 und dann die Verse 10, 11 und 12. O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden. Und dann in Vers 10. Geht ein durch die Tore, bereitet dem Volk den Weg, machet Bahn, räumt die Steine hinweg, richtet ein Zeichen auf, für die Völker, siehe, der Herr lässt es hören, bis an die Enden der Erde, sagt der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. Man wird sie nennen heiliges Volk, Erlöste des Herrn. Und dich wird man nennen gesuchte und nicht mehr verlassene Stadt. Ein Bild des zerstörten Jerusalems. Das wird uns mit diesen Versen aus dem Propheten Jesaja aus Kapitel 62 vor Augen gestellt. Und ein Bild, das könnte eben auch ein Martin Luther 1517, vielleicht auch schon in den Jahren davor, vor Augen gehabt haben, wenn er auf seine Kirche schaute, auf sein deutsches Land schaute. Und auch in ihm kann diese Frage da gewesen sein, diese Frage, ja, wie kann diese Kirche, dieses deutsche Land wieder neu aufgebaut werden, neu wieder geistlich erblühen? Was braucht es dazu? Und da möchte ich hineinschauen in diesen Jesaja-Text und mit diesem Text auch an drei markante Hinterlassenschaften Luthers erinnern. Das erste wird sein, wir schauen mal auf Luthers Lieder. Das zweite wird sein, wir schauen auf Luthers Lehre. Und das dritte wird sein, wir schauen auf Luthers Leben. Der erste Punkt, Luthers Lieder. Man könnte auch sagen, ja, wie können wir schweigen? Also hier in Vers 6 bei Jesaja heißt es, O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden. Luther konnte nicht länger schweigen. Spätestens für 1523, ich habe das vorhin schon mal erwähnt, das war so das Datum, spätestens 1523 hat er einmal zur geistlichen Not seiner Zeit nicht länger schweigen wollen. Wie gesagt, zwei ehemalige Augustinermönche, die dann in Löwen wurden sie hingerichtet und dann hat er zum ersten Mal eben ein Lied darüber gedichtet, über diesen beiden, nein, nicht in Löwen, ich glaube in Brüssel war es, also selber nochmal nachschauen, wo diese beiden ersten Augustinermönche um ihres evangelischen Glaubens willen auf dem Scheiterhaufen geendet sind. Er konnte nicht länger schweigen, er wollte nicht länger schweigen, aber seine Botschaft war natürlich mehr als eine Protestnote seiner Zeit, sondern er hat dann eben dieses Lied eben auch gedichtet, was wir gerade miteinander gesungen haben. Nun freut euch, lieben Christen, gemein, und lasst uns fröhlich springen, dass wir getrost und all in ein mit Lust und Liebe singen, was Gott an uns gewendet hat. Also, das war auch ein Klang Luthers, auch im Jahre 1523. Da konnte er auch nicht länger schweigen. Und er hat gesagt, ich muss das, was ich da erkannt habe, was ich entdeckt habe, an Glauben neu entdeckt habe, mit Lust und Liebe, so dichtet er, so haben wir es gerade gesungen, muss ich das singen. Nicht einfach nur so singen, mit Lust und Liebe. Wenn ich es richtig weiß, hat er so etwa 45 Lieder geschrieben oder hinterlassen, von denen wir wissen. Und alle diese Lieder sind vollgepackt mit Leben auch und mit Erkenntnissen. Und er will nicht schweigen darüber, sondern er will, dass eben gerade auch die Lieder erklingen. Hier im Text heißt es bei Jesaja, bis er, also Gott, Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden. Da kann man festhalten, die Musik hatte eine ganz besondere Rolle auch zur Zeit Luthers, zur Reformationszeit. Die Reformation war im Grunde genommen auch eine Musik- und eine Singbewegung. Und sie war Lobpreis. Lobpreis ist aber nun freilich keine evangelische Erfindung, es ist keine lutherische Erfindung, keine moderne Erfindung, sondern wir hören bei Jesaja, das ist im Grunde genommen Sinn und Zweck Jerusalems. Das ist sozusagen, warum sich Gott ein Volk und mit diesem Volk einen Ort erwählt hat, weil dort sein Lob erklingen soll. Das ist der Grund. Das ist die Bestimmung, wenn man es so will, des Volkes Gottes. Und Luther hat das auch wieder sozusagen ins Leben gerufen. Man muss sich das wirklich vorstellen. Das, was sozusagen da in Jerusalem noch an Trümmern lag, das sollte sich verwandeln wieder zu einem Ort des Lobpreises. Gott sollte gelobt und gepriesen werden. Dazu gab es die Psalmen, mit denen hatte man doch immer in Jerusalem Gott gelobt und gepriesen. Und damit darauf aufmerksam gemacht, dass es nicht um Israel, nicht um Jerusalem, sondern allein um Gott geht. Und Luther hat das wiederentdeckt. Es ging ihm doch nicht um Kirche, schon gar nicht um evangelische Kirche, sondern es ging ihm um das Evangelium, es ging ihm darum, dass wieder eine Gemeinde erwächst zum Lob und Preis, zum Lobpreis Gottes. Das sollte der Sinn Jerusalems sein. Das sollte der Sinn des neuen reformatorischen Glaubens, der neuen reformatorischen Kirche sein. Kann man fragen, was ist mein Lebenssinn, sehe ich den auch darin, Lobpreis Gottes zu sein, ganz in diesem reformatorischen Sinne. Man könnte das ja ein bisschen lateinisch formulieren, in Anklängen an andere berühmte Worte, Cantate Deo, ergo sum. Lobe ich, singe ich Gott, darum bin ich. Also lebe ich, besser gesagt. Lobe ich Gott, also lebe ich auch. Das wäre im Sinne Luthers formuliert. Nur wer Gott lobt und singt, der darf sich zu Recht auch ein Christenmensch nennen. Luthers Lieder, das war das erste Markante, was er uns hinterlassen hat, eben daran uns zu erinnern, wir sind geschaffen zum Lobpreis Gottes. Und das Zweite, das setze ich in Zusammenhang mit dem, was hier in Vers 10 bei Jesaja zu finden ist. Geht ein, heißt es da, geht ein durch die Tore, bereitet dem Volk den Weg, machet Bahn, räumt die Steine hinweg. Bereitet dem Volk den Weg. Da will ich von Luthers Lehre und da insbesondere von Luthers Katechismen reden. Zunächst einmal kann man sagen, ja, Luther, der hat den Weg bereitet. 1511 ist er nach Rom gekommen und das hat wohl in ihm schon manche Frage aufgeworfen, was er da gesehen hat. Also man kann das relativ gut wohl nachzeichnen, was er damals 1511 vorgefunden haben muss, was da alles an Baumaßnahmen in Gang gewesen ist, welche horrenden Summen das alles gekostet hat. Keine Anspielung auf heutige Zeiten. Und er hatte das vor Augen. Er hatte Rom vor Augen und er wusste, wie sehr auch da sozusagen oder wie wenig da die Chancen waren für das gemeine Volk, wie er es nannte, also für die Durchschnittsbürger, würde man vielleicht heute sagen, zum Evangelium vorzudringen. Er selber tat sich damals in Rom 1511 schwer. 10 Jahre später, 1521, hatte er alle seine sozusagen Durchbrüche erlebt. Er hatte Jesus entdeckt, weil er in der Bibel las. Und das hat ihm so eine Kraft verliehen, dass er 1521 nicht mehr nur sozusagen vor der Kirche stand, sondern er stand vor dem Kaiser in Worms. Und er blieb standhaft. Und dann hat er nochmal Bahn gemacht, also wenn man vom Bahnmachen redet, dann kann man so das als Station sehen. Dann nochmal etwa 10 Jahre später, 1530 um genau zu sein, dann in Augsburg, als noch einmal Reichstag war. Luther selbst unter der Acht konnte nicht dort auftauchen. Er schickte Melanchthon vor, der machte seine Sache gut mit dem Augsburger Bekenntnis, der Confessio Augustana. Luther selbst hat so ein wenig dirigiert von der Coburg aus oder von Coburg aus und dann von der Coburg, von der Feste Coburg aus. Ein halbes Jahr, in dem er dort auch sehr produktiv war. So lange dauerte dieser Reichstag. Aber das muss man nun auch wieder sagen, auch wenn ich diese Daten mal so aufzähle, Luther ging es eben nicht nur darum, sozusagen zum Papst vorgelassen zu werden oder zum Kaiser vorgelassen zu werden oder eben zu den Fürsten und den Reichsstädten irgendwie vorgelassen zu werden, sondern Luthers ureigentlichstes Ansinnen war, eben das Volk zu erreichen, die Menschen seines Landes zu erreichen. Das war ihm wichtig. Bereitet dem Volk den Weg. Machet Bahn, räumt die Steine hinweg. Wie tun? Nun, das spielte ihm natürlich in die Hand, dass es den Buchdruck gab. Und es spielte ihm in die Hand eben, dass er immer wieder Auszeiten nehmen durfte und er dann literarisch sehr produktiv werden konnte. 1529 hat er zwei Katechismen, zwei Lehrbücher geschrieben, ein kleines und ein großes, den kleinen Katechismus und den großen Katechismus. Und mit diesen beiden Lehrbüchern hatte er eben das im Sinn. Er wollte die Häuser erreichen, nicht die Residenzen und Paläste, die Häuser, die einfachen Häuser, auch die Schulhäuser, ja, und die Ratshäuser. Aber es sollte sozusagen auf den Straßen und Gassen Thema werden, das, was er entdeckt hatte am Evangelium, Jesus. Und er sah die Not, 1529 war das Jahr, in dem Luther auch verschiedene Reisen unternommen hat zu evangelischen Predigern, die es dann eben gab in diesen Jahren natürlich schon. Aber was er da sah, wie gesagt, da sah er sich dann gezwungen, dazu etwas zu Papier zu bringen, weil er sagte, nun jeder fängt das für sich selber an und dann sagt er, das ist ja so, eine Verschwendung auch an Arbeitskraft. Aber es verwirrt auch die Leute, wenn in jeder Stadt sozusagen das ein Stück weit anders gelehrt wird, die 10 Gebote in einer anderen Form gelehrt werden, das Glaubensbekenntnis irgendwie anders klingt und das Vaterunser und so weiter. Und so hat er gesagt, ich packe das jetzt einmal hinein in einen kleinen und einen großen Katechismus und dann kann das sozusagen für alle zu einem Lehrbuch werden, im Grunde genommen für den gesamten deutschsprachigen Raum. Und er war davon überzeugt, dass man wirklich schon allein mit dem kleinen Katechismus, das zeigt seine Vorrede, das habe ich letzten Sonntag schon mal kurz angesprochen, jetzt diese Vorrede von dem kleinen Katechismus zeigt schon, dass er damit gerechnet hat, wirklich ganz konkret, wenn die Leute erstmal wieder ihre 10 Gebote ordentlich kennen, dann wird sich das auswirken auch im ganz alltäglichen Leben. Dann wird sich das etwa, also hat er sehr im Vorwort rekurriert auf das 7. Gebot, das ist nach Luthers Zählung, ist das, du sollst nicht stehlen. Ich muss immer dazu sagen, nach Luthers Zählung, weil wir hier mit den Konfirmanden in den letzten Jahren immer sind da ein bisschen aus der Art geschlagen und haben eben die andere Zählung, die Reformierte, genommen, dann ist das, du sollst nicht stehlen, ist das 8. Gebot. Das reimt sich so schön auf Nacht und nachts kommen die Räuber. Aber das ist auch wieder eine andere Sache. Also auf jeden Fall hat Luther gesagt, wenn denn in unseren ganzen Wirtschaftszweigen und so weiter, wenn da das Gebot, du sollst nicht stehlen, wenn das den Leuten wieder vor Augen steht, ja, dann funktioniert das besser mit dem Geldwesen und dem Warenwesen und überhaupt. Das braucht eine funktionierende Wirtschaft, dieses Gebot, du sollst nicht stehlen. Ich denke, da lässt sich drüber nachdenken. Ein anderes, was er in seinem Vorwort herausgreift, ist das bei ihm eben 4. Gebot. Bei uns hier in der Konfirmandenarbeit ist es das 5. 5 reimt sich auf Strümpf. Dann weiß man, dass es sich um das Gebot handelt, du sollst deine Eltern ehren. Und also Luther hat immer Wert darauf gelegt, dass man das irgendwie so schafft, dass das den Leuten im Gedächtnis bleibt. Also genau. Und er sagt, ja, auch dieses Gebot, dieses du sollst Vater und Mutter ehren, das ist wichtig. Er hat das ja im kleinen und großen Katechismus auch ausgelegt dahingehend, dass er sagt, das gilt ja für alle Verhältnisse, die wir haben gegenüber denen, die sozusagen auch uns regieren. Ja, und er sagt, das braucht es eben auch, damit ein Staat funktioniert, muss dieses 4. oder 5. Gebot, je nach Zählung, muss seine Gültigkeit haben. Das war ihm wichtig gewesen. Er hat alle diese Gebote sozusagen ganz praktisch ins Leben übertragen können, hat sagen können, den Pfarrern seiner Zeit, schaut, wo ist die Not am größten und dann schlagt den kleinen oder eben, wenn ihr drüber hinausgeht, den großen Katechismus auf und behandelt diese Themen in euren Städten und Dörfern. Es ging allerdings im Katechismus, wissen wir alle ja, nicht nur eben um die 10 Gebote, es geht auch nicht nur um das Glaubensbekenntnis des Vaterunser, er sagt auch etwas zu den beiden evangelischen Sakramenten, er sagt etwas zu Taufe und Abendmahl. Da sagt er zum Beispiel, ist ja auch ganz spannend, dass er sagte, meine Güte, was erfahre ich da? Wie gesagt, er ist durch die Lande gezogen, hat die Gemeinden visitiert und hat festgestellt, ja, es gab offensichtlich damals schon so etwas wie eine missverstandene evangelische Freiheit. Und die Leute haben sich eben dann auch sonntags freigegeben, schon zur damaligen Zeit. Und er sagte, was ist das eigentlich, wenn die Leute nicht wenigstens einmal oder doch vielleicht 4-mal im Jahr das Abendmahl begehren? Und er sagt, da ist doch zu fürchten, dass die überhaupt noch nicht begriffen haben, wozu es Jesus Christus braucht. Denn wenn sie es begriffen hätten, dass sie ohne ihn vor Gott nicht bestehen könnten, da sagte er, da müssten wir gar nicht mehr vorschreiben, mindestens einmal oder vier, viermal im Jahr zum Abendmahl zu kommen. Das haben die damals diskutiert. Die Reformierten in der Schweiz, die waren da noch etwas weiter. Die haben einfach gesagt, du kommst und wenn du nicht kommst, dann kriegst du eine Strafe. So weit wollte Luther nie gehen. Aber er sagte, und da war er eben Pädagoge darin, wenn die Leute das doch mal verstanden hätten, dass wir Jesus brauchen, um vor Gott bestehen zu können, und dass sie kapieren würden, ohne diesen Jesus können sie vor Gott nicht bestehen, ja, da würden die doch fast täglich bei uns Pfarrern an der Tür klopfen und würden sagen, wann gibt's denn endlich wieder Abendmahl? Ja, so schreibt er das auch in seiner Vorrede zum kleinen Katechismus. Und er hatte damit gehofft, ja, dass der Tag kommt, an dem ihm oder den Seinen die Kirchentüren eingerannt werden und geklopft wird, damit endlich die Türen aufgehen und sie das Abendmahl gereicht bekommen, damit sie sagen können, nun hab ich's. Nun weiß ich, dass ich ohne Christus vor Gott nicht bestehen kann. Das, was letztlich Luther damals mit kleinem und großem Katechismus in Bewegung setzen wollte, das wird jetzt wenigstens, sag ich mal, wieder aufgegriffen, da wo unsere evangelische Kirche in den letzten Jahren verstärkt zu Glaubenskursen aufruft, auch Gemeinden dazu aufruft, doch Glaubenskurse einzuführen. Und es ist dann manchmal merkwürdig, wenn evangelischerseits gesagt wird, man kann doch den Glauben so nicht lehren. Luther hat den Glauben in solche Lehrbücher gepackt. Wenn man evangelisch ist, sollte man das wissen. Die Frage ist an uns selbst, sind wir denn immer noch im Sinne Luthers auch Lernende? Und verpacken wir das Evangelium so, dass möglichst viele auch davon hören? Ich glaube, wie gesagt, mit unseren Glaubenskursen, es wird auch im kommenden Jahr wieder einen geben, Ende Januar, sind wir da auf einem guten und richtigen Weg, beziehungsweise es gibt, glaube ich, im Herbst auch wieder einen Kurs genannt Stufen des Lebens. Auch den, der sei erwähnt, als eine Möglichkeit, Menschen einen Zugang zu schaffen zum Evangelium. Und evangelisch, das heißt doch hoffentlich, einen Zugang zum Evangelium zu schaffen. Ich denke, so hätte das Luther auch verstanden und eben möglichst vielen, so wie es bei Jesaja schon heißt, bereitet dem Volk den Weg. Und da hat das auch seinen Sinn, wenn wir denn noch in unseren Tagen von Volkskirche sprechen wollen, dass wir sagen, das muss wieder solche Wege haben, dass wirklich alle die Gelegenheit finden, das Evangelium zu hören. Luthers Lieder, Luthers Lehre, in Klammern kleiner, großer Katechismus, Luthers Leben. Und bei Luthers Leben, da will ich natürlich jetzt auch nicht auf alles zu sprechen kommen, sondern nur auch noch mal einen Teil herausgreifen und den mit einer Stadt verbinden, mit der er besonders verbunden war, und das war Wittenberg gewesen. Hier bei Jesaja wird ja am Ende gesagt von Jerusalem, beziehungsweise zunächst einmal von Israel, man wird sie, also die Israeliten, heiliges Volk, Erlöste des Herrn, und dich, Jerusalem, wird man nennen gesuchte und nicht mehr verlassene Stadt. Also das war so die Hoffnung, die man damals hatte beim Propheten Jesaja, Jerusalem wird aus Trümmern wieder aufgebaut werden und die Leute strömen nach Jerusalem, suchen Jerusalem. Und Jerusalem ist nicht mehr länger verlassene Stadt, sondern eine Stadt wie heute, eine kosmopolitische Stadt, in der Menschen ja Glauben suchen. Das ist auch heute noch so. Luthers Jerusalem, wenn man so will, das war Luthers Wittenberg gewesen. Das war Ausgangspunkt und wenn man so will auch Dreh- und Angelpunkt dann seines weiteren Wirkens gewesen. Luthers Leben, das hieß eben auch sein Leben in Wittenberg, das hieß auch sein Leben an der Seite von Katharina von Bora. 1525 hat er sie geehelicht, die entlaufene Nonne. Und sie hat dann mit ihm, wenn man das so richtig sieht, eine Art Hauswirtschaftsbetrieb betrieben, ein offenes Haus, in dem die Studenten, die Doktoren, die nach Wittenberg kamen, ein- und ausgingen, um nicht zu sagen, dort mit lebten. Und das scheint mir auch entscheidend zu sein. Das gehört zu Luther und zu seiner Lehre dazu. Das lässt sich nicht vom Leben trennen. Und es ist ganz erstaunlich, dass Luther im Grunde genommen da etwas gelebt hat, wo ich sage, ja, damit hat er auch etwas gelernt, dass es darum geht, eben auch den evangelischen Glauben so im Miteinander zu leben, dass er sichtbar wird. Über die Studentenzahlen bin ich nicht ganz so im Bilde in Wittenberg in der Anfangszeit. Also sie ist von Friedrich dem Weisen Kurfürsten gegründet worden, 1502, und hat dann wohl in den Anfangsjahren so etwa immer 200 Studenten gehabt. Aber mit der Reformationszeit ist dann eben noch etwas Besonderes passiert, beziehungsweise ich weiß es nicht, ob das nicht vorher auch schon war. Die Studenten haben durchaus lange Wege zurückgelegt. Und als eben dann bewusst wurde, in Wittenberg gibt es neue Lehren, neue Ideen, sind Leute auch von weiter her gekommen. Es gibt da so ganz herausragende Beispiele, wie zum Beispiel einen Michael Agricola, der spätere Bischof von Finnland. Der kam in den Jahren 1536 bis 1539 nach Wittenberg und hat bei Luther gelernt und gelebt. Und dann ist er als einer, der mit Luthers Lehre und Leben sich vertraut gemacht hat, zurückgekehrt nach Finnland und hat dann dort gewirkt im Sinne Luthers und hat die Kirche dort reformiert. Erstaunlich, dass Luther das so eng miteinander verbunden hat und dass Reformation das offensichtlich so eng miteinander verbunden hat, nicht nur Lehre, sondern auch Leben. Wie gesagt, es gab damals offensichtlich ganz große Bewegungen, dass also auch aus vielen umliegenden Ländern Männer im Wesentlichen nach Wittenberg gekommen sind, um dort eben dann zu studieren. Und auch nach Süden hin, um das noch als Beispiel zu nennen, weil ich auch vor 2 Wochen in Österreich mit der Pfarrerschaft hier aus dem Dekanat war und ganz Erstaunliches gehört habe, auch über die Geschichte Österreichs, über das evangelische Österreich, dass nämlich zum Beispiel Ende des 16. Jahrhunderts praktisch 2/3 Österreichs evangelisch gesinnt waren. Also das steht so fest und das hing eben auch damit zusammen, dass viele in Wittenberg studiert hatten, eben aus Österreich nach Wittenberg kamen und dann eben wieder mit ihrer evangelischen Gesinnung zurückkamen. Wobei, wenn man evangelisch gesinnt sagt, muss man genauer sagen, eben es gab Regionen, in denen das Lutherische überwog, es gab andere Regionen, in denen das Reformierte seinen Einfluss nahm von der Schweiz her. Und auch die täuferische Bewegung wäre zu nennen. Aber sie alle machten Ende des 16. Jahrhunderts immerhin 2/3 des Österreichs aus, das wir heute kennen. Das war dem zu verdanken, dass Menschen nach Wittenberg kamen, dort Lehre und Leben des Reformators kennengelernt haben und das eben dann mitgenommen haben an ihre Orte. Und wenn man dann die Leidensgeschichte auch der evangelischen Kirche Österreichs mal erfährt, dann wird man da auch nochmal darüber belehrt, wie viele sich ihren evangelischen Glauben auch das Leben haben kosten lassen. Anders nochmal gesagt, mit Blick auf Luther und sein Wittenberg, auch heute sind solche Modelle geistlichen Lebens gefragt. Vielleicht gerade auch heute, dass wir sagen können, es geht nicht nur um reformatorische Lehre, sondern es geht eben auch um reformatorisches Leben. Ich schätze in diesem Sinne, und vielleicht ist das auch gar kein Widerspruch, die evangelischen Kommunitäten, die es Land auf, Land ab in unserem Land gibt und die in gewisser Weise eben gerade darin auch ihr reformatorisches Erbe bewahren, dass sie eben sagen, wir wollen eben auch unseren Glauben im gemeinsamen Leben praktizieren. Nicht nur jeder für sich in seinen eigenen vier Wänden. Und das hat offensichtlich bis in unsere Tage hinein auf junge, aber auch durchaus ältere und alte Menschen Anziehungskraft, sodass man gerne auch für einen gewissen Zeitraum in diese Lebensgemeinschaften, in diese Kommunitäten mit einsteigt. Es braucht auch solche reformatorischen Orte. Ich fasse nochmal zusammen, was uns von Jesaja 62 her und dann sozusagen durch Luther gefiltert hier gesagt wird. Einmal, es waren Luthers Lieder, die nachgewirkt haben und die uns beständig auch daran erinnern, ja, wir sind geschaffen zum Lobpreis Gottes. Das zweite war, ja, dass sozusagen Luthers Lehre durchdrang, mittels oder durchdringen sollte, zumindest durch seine Katechismen, dass stellt noch einmal uns die Frage, wo ist der Ort, wo wir lernen? Lernen in unserem Glauben, Glaubenskurse oder auch danach, nach Glaubenskursen weiterlernen und dann eben neben der Lehre auch Luthers Leben genannt, dass wir unseren Glauben auch miteinander leben, dass wir Orte schaffen, ein Ort, wie es damals zur Zeit Luthers Wittenberg war, Orte schaffen, an denen das sichtbar wird, was es heißt, wenn das Evangelium sich auch in den Alltag hinein auswirkt. Amen.